Wir haben es gehört, letzter Teil. Gottes Großzügigkeit, das Schönste kommt noch. Oder Jesus Christus teilt seine Herrlichkeit mit uns. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Szenenwechsel. Dienstag, 18. März. Da liege ich bereit für die zweite Augenoperation auf dem Operationsstuhl. Während der Vorbereitungen höre ich aufmerksam zu, was da ringsherum gesprochen wird. Da meint der Chirurg, endlich habe ich meine Frau so weit, dass sie regelmäßig wieder 3 Tropfen nimmt, damit wir möglichst lange leben können. Und der Assistenzarzt fügt hinzu, ja, ich würde gerne 150 Jahre alt werden, weil ich dann die AHV und die Pensionskasse so richtig ausnützen kann. Am liebsten würde ich da mitdiskutieren, habe auch einen Satz gesagt, aber eben, ich bin ja nicht zu diesem Zweck im Operationssaal. Nach der Operation bedanke ich mich. Der Assistenzarzt bringt mich hinaus. Bei dieser Gelegenheit sage ich ihm ja. Ich hätte mich am liebsten beim Thema lange Leben beteiligt. Wissen Sie, Gott hat die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt. Darum auch die Fragen nach Gott, nach dem Sinn des Lebens. Dann musste er gehen, pflichtet mir aber bei, als ich noch sage, viele Menschen wollen lange leben, aber niemand alt werden. Vielleicht werden diese wenigen Worte zu einem Puzzlestein in seinem Leben auf der möglichen Suche nach Gott. Szenenwechsel. Februar 2025. Ich fahre von unserer Wohnung mit dem Auto zur Kantonstraße, die nach Ottelfingen hinunterführt. Bei der Einfahrt, man muss dort fast anhalten, hängt dieses Plakat der Agentur C. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, auf dass wir weise werden. Und wir haben von Michael die Luther-Version gehört. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Hunderte von Autofahrern und Fußgängern haben in diesen 3-4 Wochen dieses Plakat gesehen und sehen müssen und gelesen. Ob sie die Sprache verstanden haben, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Denn was heißt schon richtig zählen? Als Christ weiß ich, richtig zählen heißt vom Ende her zählen. 2 Dinge sind todsicher, hat Michael in einer Predigt gesagt, Steuern zahlen und sterben. Vom Ende her zählen heißt nichts anderes, sich bewusst werden, sich bewusst sein, dass es einen Tag gibt, wo ich vor Gott stehen werde. Ob ich 100 Jahre lebe oder 30. Das heißt auch, Entschuldigung, das heißt auch Antwort auf die Frage haben, was dann, was kommt nach dem Tod? Etwas nachdenken über die Ewigkeit. Wo werde ich sein? Daraus folgt, wir müssen uns klar werden über Gott, Jesus Christus, seinen Sohn, Lebensschuld und Vergebung. Ich habe mich herzlich gefreut über diesen Zwischenruf der Agentur C. Ja, und vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere, ja, lieber Werner, du hast ja schon recht. Man sollte einmal nachdenken über den Tod. Dass du mit deinen bald 80 Jahren das tust, das verstehe ich. Aber ich bin doch erst 20. habe das ganze Leben von mir ganz logisch gedacht. Habe ich auch so gedacht. Aber das Leben hat mich etwas anderes gelehrt. Ich bin 26-facher Onkel. Heute leben noch 22 Nichten und Neffen, so zwischen 28 und 55. Lukas ist mit 9 Jahren ein Jahr lang gestorben an Leukämie und ist dann zu Jesus gegangen. Geschwister werden sich erinnern. Alex, um die 20, kam mit dem Leben nicht zurecht und hat es selber beendet. Welli, Familienvater mit einem kleinen Kind, keine 25 Jahre alt, geht abends spät von seiner Arbeit nach Hause, gerät unabsichtlich in eine Schießerei zwischen zwei Banden und wird tödlich getroffen. Natürlich, Brasilien ist ja weit weg, wirklich. Nathan, 25, ertrinkt beim Surfen in der Aare. Sind jetzt 16 Jahre bald her. Szenenwechsel. Blick in den Himmel. Da wollen wir doch nicht stehen bleiben. Dieser Text. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das Erste, was auffällt, 5 Und-Sätze. Einer hängt vom anderen ab, keine Zeitabstände dazwischen. Und der Schluss ist sehr wichtig. Vers 5. Schreibe, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wahrhaftig heißt, du kannst dich drauf verlassen. Wahrhaftig, keine Fake News, keine Täuschung, nein, Wahrheit und nichts als Wahrheit. Keine weiteren Erklärungen sind nötig. Gewiss, weil diese Worte wahr sind, geschieht es auch. Das ist gewiss, 100%, kein Zweifel, kein Spekulieren, keine weiteren Ergänzungen. Seht, und im Neuen Testament gibt es nur 3 Personen, die direkt in den Himmel sehen durften. 3 ganz besondere Personen in extremen Situationen. Stephanus bei der Steinigung, dieser ungerechten Steinigung. Ich sehe den Himmel offen. Den Sohn des Menschen, den Sohn Gott, den Sohn des Menschen neben Gott stehen. Oder Paulus im 2. Korinther 12, darf er in den Himmel schauen. Und er schreibt dort, und ich vernahm unaussprechliche Laute. Und damit er sich nicht überhebt, schreibt er, hat Gott ihm einen Pfahl, einen Stachel ins Fleisch gegeben. Wahrscheinlich irgendeine Krankheit. Und dann ist Johannes, über 90 Jahre alt, mit manchen seelischen und körperlichen Wunden, der letzte Jünger von Jesus, verbannt auf Patmos. Und diesem treuen Nachfolger gewährt der Heilige Geist Einblick in die Zukunft, sowohl im Himmel wie auch auf die Erde. Das sind die drei einzigen. Deshalb eine Warnung. In den 70er und 80er Jahren hat Elisabeth Kübler-Ross über das Thema Nahtoderfahrungen zu forschen begonnen. Als Nichtchristin hat sie versucht, ihre Erfahrungen zum Teil mit eigenartigen Quellen zu beurteilen. Okkultes Wissen gehört ja auch dazu. Und wie es so ist, Christen lehnten das richtigerweise ab, bis es, wie so viele Bewegungen, Jahre später christlich verbrämt, salonfähig gemacht wird. Seit den frühen Nullerjahren sind immer wieder Bücher entstanden, in denen viel mehr vom Himmel steht als in der Bibel. Zweifellos haben diese Menschen Schreckliches erlebt durch Unfall, Krankheit, OP oder irgendetwas, sind nahe am Tod gewesen. Aber mehr sehen im Himmel als das Offenbarte der Bibel, vergesst es. Die Bibel warnt davor, lasst die Finger davon. Es verwirrt mehr, als es nützt. Wer mehr wissen möchte, kann mich kontaktieren. Und jetzt, er sieht etwas. Was sieht er? Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er beschreibt sie nicht näher. Einfach, dass sie neu sind, nicht korrumpiert, nicht verschmutzt, kaputt, entzweit, einfach neu. Und er sieht das neue Jerusalem in Vers 2. Diese Stadt wird später genauer beschrieben, ein großartiges Bild. Und Johannes hat eine Schwierigkeit, er muss noch nie Gesehenes aus einer anderen Dimension mit seinen Worten des Alltags beschreiben. Ja, wir kennen diese Verse aus dem 1. Korintherbrief. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und ins keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Und diese Dinge muss er beschreiben. Und wir haben etwas davon in diesem Text. Und als nächstes hört er, in Vers 3 eine laute Stimme und die erklärt, wie innig die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen sein wird im Himmel. Er hört auch den, der auf dem Thron sitzt, Gott, den dreieinigen Gott. Und was sagt er? Siehe, ich mache alles neu. Da möchte ich noch kurz stehen bleiben und diesen Inhalt vertiefen. In meinem diesjährigen Andachtsbuch für jeden Tag habe ich ein großartiges Gerüst gefunden, das ich auch inhaltlich verwenden und zitieren werde. So sieht das aus. Gott macht alles neu. Gott macht alles neu. Gott macht alles neu. Gott macht alles neu. Ich komme zum Ersten. Es geht um Gott. Gott ist Gott. Es ist der dreieinige Gott. Es geht nur um ihn. Er ist der Handelnde, er allein. Er hat die Autorität, er braucht keine Ratgeber, er braucht auch keine Erinnerungshilfe, weil er Gott ist. Er ist der Gott, der ewig ist, der keinen Anfang und kein Ende hat, der Gott, der Liebe ist, der gnädig und barmherzig ist. Und es ist Gott, der Herr, der von sich schon zu Mose gesagt habe, Anfang der 10 Gebote, ich bin der Herr, das ist Jahwe, dein Gott Elohim. Jahwe hat immer etwas zu tun mit dem Bundesgott, dem Gott, der in der Verbindung ist. Und Elohim, Mehrzahl, hat mehr etwas zu tun mit der Schöpfung. Dort kommt er ganz massiv vor. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder im Jesaja stehen, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Abraham Meister, ein Theologe, hat ein Buch verfasst, Die Namen des Ewigen. Und ich habe da das wieder mal hervorgenommen und gestaunt. Er hat in der Bibel 347 Bezeichnungen für Gott gefunden, 250 Titel für Jesus Christus und 98 für den Heiligen Geist. Und seht, dieser Gott, der unbeschreiblich ist, teilt seine ganze Herrlichkeit mit dir und mit mir. Teilt seine ganze Fülle im Himmel mit jedem sündigen Menschen, der Vergebung der Schuld, seiner eigenen Schuld durch das Blut von Jesus Christus erfahren hat. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Gott macht alles neu. Das Zweite, Gott macht alles neu. Johannes fährt weiter. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das deckt sich auch mit dem Anfang der Bibel. Im Anfang schuf Gott, eben Elohim, die Himmel und die Erde. Gott ist der Schöpfer. Er erschafft Dinge, er erhält die Welt, das ganze Weltall, er hält die Sterne, hat ihnen ihre Laufbahn zugeordnet, er ist der Könner und der Macher. Er hat auch dich und mich geschaffen, gemacht. Jesaja sagt in diesem Zusammenhang Folgendes. Auch da kommt wieder dieses Verb machen vor. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Hey, verstehst du diese Würde, die Gott uns gibt, uns Menschen, den ich gebildet und gemacht habe? Und letztlich ist unser ganzes Schaffen, Arbeiten, Planen, Ringen, Tun, immer nur dank seines Wirkens, seiner Kraft und seiner Liebe möglich. Und er macht sogar einen Ausweg aus der Verlorenheit des Menschen. Er macht die Brücke durch das Sterben seines Sohnes Jesus Christus. Für uns, unsere Schuld, die Brücke vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. So drückt es Paulus in der Apostelgeschichte aus. Und dann macht er noch etwas. Im Epheserbrief stehen ganz interessante Verse. Denn er ist unser Frieden, da spricht er von Juden und Heiden, der aus beiden eins gemacht hat, den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch, also durch sein Leben und Sterben gehört alles da hinein, die Feindschaft wegnahm. Und jetzt im Himmel, da ist er doch jetzt arbeitslos, wenn alle Erretteten am Ziel sind. Neben eines neuen Himmels und einer neuen Erde, des neuen Jerusalems, macht er noch etwas. Wir haben das gelesen im Vers 1. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Stell dir das vor. Diese Zärtlichkeit Gottes, dieses Trösten persönlich, wischt er alle Tränen ab. Tränen des Zorns, der Schmerzen, des Leidens, Tränen wegen Verletzungen, Tränen des Heimwehs, Tränen wegen Liebeskummer, Tränen der Sorge von Eltern um ihre Kinder und umgekehrt, versteckte, heimliche, offene Tränen. Zusammengefasst, Tränen aller Art. Seht, im Himmel gibt es kein trauriges Gesicht mehr. Hey, Halleluja! Weil Gott alle Tränen abgewischt hat. Nicht getrocknet. Fortgewischt. Weggewischt. Und er gibt diesen Auftrag nicht nur seinen Diener, er hat ja genug. Nein, er tut das selber. Ich weiß, manchmal ist mein Glaube sehr kindlich, aber das freut mich und berührt mein Herz. Hast du gewusst, dass Gott schon hier auf Erden deine und meine Tränen zählt, sie notiert. Ich möchte das ganz besonders unseren lieben ukrainischen Freunden sagen. Da kommt ihr vor. Zähle die Tage meiner Flucht. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Oder wie die Schlachterübersetzung, die Elberfelder Übersetzung sagen, stehen sie nicht in deinem Buch, in deinem Verzeichnis? Dieser Gedanke ist so überwältigend. Wenn ich daran denke, wie ich es gelesen habe, dass der durchschnittliche Mensch in seinem Leben zwischen 60 und 80 Liter Tränen weint. Gott wird abwischen. Alle Tränen. Das ist Herrlichkeit. Schon im Alten Testament und auch in Offenbarung 7 steht dieses zärtliche Geschehen. Ich komme zum nächsten. Gott macht alles neu. Die beiden letzten Punkte gehören eng zusammen. Sie überschneiden sich. Gott wirkt, macht alles neu. Nicht fast alles, nein, alles neu. Gott prüft im Himmel nicht, ob ich etwas Brauchbares mitgebracht habe. Nein, er macht alles neu. Und er hat all dieses Werk seinem Sohn übergeben. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Es heißt von ihm auch im Kolosser Kapitel 1, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, was das Sichtbare und das Unsichtbare, seine Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er, Jesus Christus, ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und das kommt alles dir und mir zugut. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Es geht immer um alles bei Gott. Er vergibt alle Schuld, alle Bosheit, alle verkehrten Wege und so weiter. Ja, und noch viel mehr. Er hat einen Ort geschaffen, gemacht, den Himmel, wo er alle Menschen hinbringen möchte. Ich komme zum Letzten. Gott erneuert alles, was wir nicht können, du und ich. Das kann Gott, der Vater. Er repariert nicht im Himmel, bringt nicht auf Vordermann. Er nimmt keine Farbe und übertünkt es. Er kaschiert es nicht, er frisiert nicht, renoviert nicht oder dekoriert. Er macht alles neu. In der Ewigkeit bei Jesus Christus und mit ihm wird alles neu. Und die Bibel nennt hier neben den abgewischten Tränen noch vier weitere Lebensbereiche. Der Tod wird nicht mehr sein. Dieser Schrecken des Menschen, Michael hat darauf hingewiesen, der letzte Feind, der Beziehungen auseinanderreißt, oft großes Leid bringt, es gibt ihn nicht mehr. Im Himmel gibt es kein Ablauf der Zeit. Gott macht alles neu. Der Tod existiert nicht mehr. Das Leid gibt es nicht mehr im Himmel. Keiner fügt dem anderen Leid zu, Verletzungen, keine Verluste, keine Trauer, keine Wut, nichts. Gott macht alles neu. Kein Geschrei, die verzweifelten Hilfeschreie, keine Schreie von kaputten Herzen, keine Schreie der Wut, des Zorns, des Trotzes, gar nichts mehr. Keine Schreie der größten Verzweiflung, kein Niederschreien mehr von Andersdenken, nichts mehr. Gott macht alles neu und keine Schmerzen mehr. Was für eine Aussicht für alle Schmerzgeplagten, auch unter uns, sei der Schmerz seelischer und körperlicher Art oder körperlicher Art. Seht, im Himmel gibt es keine Palliativ-Care, braucht es keine Opiate mehr, kein Pfahl im Fleisch wie bei Paulus, denn Gott macht alles neu, Warum? Das Erste ist vergangen. Kurz zusammengefasst. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu weit gegangen. Könntest du mir die Folie noch mal reingeben, da? Gott macht alles neu. Ja, dann lasse ich das mal so. In der Ewigkeit wird alles neu sein. Alle Tränen, alle Schmerzen, alle nur erdenklichen Nöte werden verschwunden sein. Aller Leistungsdruck, alles Vergleichen und alles Streben wird weggehen. Alle Einsamkeit, großes Thema heute, alle Leere, alle Sinnlosigkeit wird beendet sein. Aller Streit, aller Zorn, jede Beziehungskrise wird befriedet sein. Alle Wunden, alle Schmerzen, alle Verletzungen werden endlich geheilt sein. Ich kann nicht alles erneuern. Ich kann nicht alles. Ich kann nicht mehr. Ich kann nichts. Aber Gott kann. Und er wird. Und bis zu diesem herrlichen Tag, pyeti Gott. Amen.